Ja, ihr Lieben, wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter mal noch Fan einer Boyband werde? Dem konnte ich in meiner Jugend nie was abgewinnen, aber heute, wie ich kam, dachte ich, die gefallen mir. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir mit Erwartung hier sein dürfen, weil Jesus heute Morgen hier ist und weil er Gutes für uns vorbereitet hat. Wir freuen uns auch, dass ein Teil von uns im Goethepark ist. Werner ist da auch mit am Start heute. Und dass wir ja im Reich Gottes beides finden. Dieses, wo Jesus sagt, kommt zu mir. Also wir wollen auch, dass Menschen in unsere Gottesdienste kommen. Auf der anderen Seite sagt er, geht hinaus, dahin, wo die Menschen sind. Und schön, wenn wir beides miteinander leben können, dieses Kommen und uns freuen über Menschen, die da sind und auch aber dieses Freudige auch nach außen gehen und da sein, wo die Menschen sind. Das freut mich sehr. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und dass du Menschen berührst. Und ich bete, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass wir das hören können, was du zu jedem Einzelnen ganz persönlich sagen möchtest heute. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Wir ehren deine Gegenwart. Jesus, wir wollen in allem, was wir sind und tun, dich groß machen und danken dir, dass das Entscheidende immer von dir kommt. Danke, Jesus. Amen. Ja, wir starten heute in unsere neue Predigtreihe, die Bergpredigt. Maßstäbe, die herausfordern. Die Bergpredigt finden wir unter anderem in Matthäus 5 bis 7 und sie gehört neben den 10 Geboten zu den bekanntesten Texten aus der Bibel. Sie heißt Bergpredigt ganz einfach aus dem Grund, weil Jesus auf einem Berg saß, als er sie gehalten hat. Also keine spektakuläre, besondere Begebenheit, sondern einfach da war Jesus, als er zu den Menschen gesprochen hat. Und sie wird eingeleitet von den sogenannten Seligpreisungen. Eine Aufzählung, wo Jesus erwähnt, wen er selig oder glücklich nennt. Und es ist spannend, weil die Aussagen von Jesus unser Denken so richtig auf den Kopf stellen. Es sind Maßstäbe, die herausfordern. Sie zeigen ein Stück so dieses Paradoxon von Gottes Reich, nämlich wo ich an meine Grenzen stoße und am Ende bin, finde ich wirkliches Leben in ihm. Vieles von dem, was Jesus hier sagt, und wir werden in den nächsten Wochen einiges davon hören, scheint so anders als das, was wir als normal empfinden. Es hört sich manches auf den ersten Blick vielleicht sogar widersprüchlich an. Hey, wie passt denn das zusammen? Es passt nicht in unser Empfinden. Und Jesus zeigt, dass wir dort Segen erleben, oft, wo wir es am wenigsten erwarten würden, da, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Die Dinge fangen erst an, Sinn zu ergeben, wenn man sie nicht nur oberflächlich betrachtet, sondern wenn man sich tiefer damit beschäftigt, wenn man sich auf sie einlässt und sie erlebt und in manchen Situationen auch durchlebt. Viele von Gottes Grundsätzen für ein erfülltes Leben stellen das, was wir natürlich oder als logisch betrachten würden, auf den Kopf. Zerbrochen sein, um heil zu werden, trauern, um glücklich zu sein, sterben, um zu leben, erniedrigt, um erhöht zu werden, leer zu sein, um gefüllt zu werden, hilflos, um befähigt zu werden, schwach zu sein, um stark zu werden. Ich möchte einsteigen in den Text. Ich lese die Seligpreisungen einfach einmal durch und das Augenmerk liegt heute aber auf Vers 3. Da heißt es Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei belügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Wer den Text noch nicht kannte, weiß jetzt, wovon ich davor gesprochen habe. Mein erster Punkt ist, wenn Armsein reich macht. Matthäus 5, Vers 3, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Andere Übersetzungen, Hoffnung für alle, sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört Gottes Reich. Die Neues-Leben-Übersetzung übersetzt, glücklich ist, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihrer wird das Himmelreich sein. Was bedeutet dieses Seligsein? In den Seligpreisungen gibt es ein Wort, das sich ständig wiederholt und das ist das griechische Wort Makarios. Und das meint eben so viel wie Seligsein, Glückseligsein, Glücklichsein. Und je nachdem, welche Übersetzung ihr lest, begegnet euch das eine oder das andere Wort. Es meint aber dasselbe. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Wort, weil wir im Matthäusevangelium sehen, dass dieses Wort für zwei Dinge steht. Das eine ist, dass es für Menschen steht, die bereits im Hier und Jetzt Zeugen von Gottes Gegenwart und seinem Wirken sind. Und auf der anderen Seite ist da dieses noch ausstehende, dieser noch ausstehende Segen, dieser zukünftige Segen, der uns erwartet, wenn wir diese Dinge leben. Und zwischen diesen zwei Polen dieser Verheißung bewegen sich die Seligpreisungen. Die Jünger haben gehört, sie haben Dinge erlebt. Und sie dürfen eine große Belohnung in der Zukunft erwarten, wenn sie gemäß dem Wort Gottes leben. Es geht also um gegenwärtigen Segen, nicht nur ein Vertrösten auf was einmal sein wird. Es gibt Dinge, die fürs Hier und Jetzt sind. Und genauso gibt es Dinge, die wir vielleicht hier und jetzt nicht erleben werden und wo eine Verheißung ist, dass es aber etwas ist, was wir einmal empfangen werden. Spannendes Wort. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistlich arm, was meint das? Arm möchte eigentlich niemand wirklich sein. Ganz im Gegenteil, wir streben doch alle nach einer Art von Reichtum. Vielleicht der ein oder andere tatsächlich nach materiellem Reichtum. Andere wollen vielleicht geistreich sein. Die nächsten erfolgreich oder ruhmreich in dem, was sie tun. Ein anderer möchte einfach ein genussreiches Leben führen. Hat auch was mit Reichtum zu tun. Und Reichtum scheint doch für die meisten Menschen etwas Erstrebenswertes zu sein. Und von daher ist es ja eine sehr spannende Aussage, die Jesus hier trifft. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, glücklich sind, die arm sind vor Gott. Was meint das? Der Vers spricht nicht von Menschen, die materiell arm sind oder die eine verminderte Intelligenz besitzen, sondern von solchen, die erkennen, dass sie vor Gott nichts aufzuweisen haben und deswegen alles von ihm erwarten. Ich wiederhole es nochmal, es geht um Menschen, die erkennen und die Bergpredigt richtet sich an Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie richtet sich an Menschen, die glauben. Und es geht um Menschen, die erkennen, dass sie von sich aus nichts vorzuweisen haben bei Gott und dass sie daher alles von ihm erwarten. Die Anerkennung unserer Armut vor Gott und die Notwendigkeit, verändert zu werden, ist also eine erste, ich sage jetzt mal, Bedingung, die Bergpredigt stellt. Und sie ist gleichzeitig an die Verheißung geknüpft, dass denen, die so leben, das Himmelreich gehört. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was für eine krasse Aussage. Wir wollen doch auch nicht geistlich arm sein, sind wir mal ehrlich. Wir wollen gern geistlich stark sein. Wir wollen gern bekannt sein dafür, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dass Gott wirkt. Und das geistlich arm scheint uns nicht eine Auszeichnung zu sein, nach der wir streben oder nach der wir wirklich hungern. Aber letztendlich ist das, was Jesus hier sagt. Wir sollen geistlich arm sein, in dem Wissen, dass aus uns heraus es nicht funktioniert, sondern dass wir aus der Abhängigkeit heraus zu ihm leben, die alles möglich macht. Nicht ich, mich, meiner, mir. Es geht nicht um meine Berufung, meinen Dienst, meinen Erfolg, meine Bekanntheit, geschweige denn deine. Das ist unbedeutend. Was zählt, ist das Erkennen unserer Abhängigkeit von ihm. Wir müssen unsere Bedürftigkeit vor Gott anerkennen. Amy Semple McPherson ist eine bekannte Evangelistin gewesen, eine Erweckungspredigerin, die hat Stadien gefüllt mit Menschen. Und als man sie gefragt hat, was der Schlüssel dazu ist, dass sie sich in ihrem Dienst in dieser Kraft Gottes bewegt, hat sie das Folgende gesagt. Das Geheimnis ist, mich immer wieder selbst vor Gott zu lehren. Also leer zu werden vor Gott und voll zu werden mit Jesus. Der Schlüssel ist, mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein und von ihm geleitet zu sein. Und dann spricht sie, wie diese Abhängigkeit von Jesus, wie diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist ganz praktisch in ihrem Dienst aussieht. Und wisst ihr, so oft sehen wir Leute auf dem Zenit ihres Erfolges, auch vielleicht ihrer geistlichen Bekanntheit, und wir denken, wow, aber uns ist gar nicht bewusst, was für einen Preis sie dafür bezahlen. Salbung kostet immer einen Preis. Wenn Feuer fällt, geht immer ein Opfer voraus. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und wenn du in die Biografien von solchen Menschen hineinschaust, wirst du immer diesen Punkt finden, wo Zerbruch war, wo sie in die Tiefe mussten, wo es nach unten ging, wo sie irgendwann wussten, aus mir heraus kann ich es nicht. Ich bin völlig abhängig von Jesus. Ich bin völlig abhängig vom Heiligen Geist. Und die, die sich dann darauf eingelassen haben, die hat Gott oft gewaltig gesegnet. Weniger von uns, mehr von ihm. Ich lese gerade ein interessantes Buch im Zusammenhang mit der Bergpredigt. Das hat den Titel „Das Ende vom Ich dem echten Leben Raum geben“. Fand ich einen spannenden Titel. Das Ende vom Ich dem echten Leben Raum geben. Und der Autor erzählt darin von einem Gespräch, das er als Pastor hatte mit einem Mann, dem was ganz Schlimmes passiert ist, der beim Rausfahren aus der Garage sein Kind nicht gesehen hat, das an ihm vorbeigefahren ist, und er hat das Kind überfahren und das Kind ist gestorben. Ich glaube, was Schlimmeres, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und sie haben dieses Gespräch und das endet damit, dass der Mann am Ende zu ihm sagt: „Ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, wo mir absolut nichts mehr geblieben ist. Und nun stellt sich heraus, dass Jesus für mich zum ersten Mal in meinem Leben real geworden ist.“ Und ich dachte, was für eine krasse Aussage. Inmitten von tiefstem Schmerz, von tiefster Verzweiflung, von einer Situation, die man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht, sagt er, das war der Ort, wo Jesus das erste Mal real für mich geworden ist. Der Pastor hat daraufhin ein paar Tage später bei Facebook einen Post verpasst und hat gesagt, vervollständige diesen Satz. Jesus wurde real für mich als... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Innerhalb von 24 Stunden hatte er mehrere hundert Antworten und ich lese euch einfach mal ein paar davon vor. Manche waren allgemeiner gehalten, da stand dann: „Jesus wurde für mich real, als ich nicht länger vorgetäuscht habe, alles unter Kontrolle zu haben. Jesus wurde für mich real, als ich erkannte, nicht stark genug zu sein. Als es niemanden mehr gab, an den ich mich wenden konnte. Als ich jeden Menschen enttäuscht hatte, der mir wichtig war.“ Manche Antworten waren konkreter. „Jesus wurde für mich real, als ich erfahren habe, dass ich nur noch 3 Monate zu leben habe. Als ich herausgefunden habe, dass mein Mann eine Affäre hat. Kurz bevor ich Selbstmord begehen wollte. Als mir klar wurde, dass ich meine Sucht nicht mehr unter Kontrolle habe. Als die Scheidungspapiere mit der Post kamen und ich merkte, ich kann das nicht mehr in Ordnung bringen. Als Jesus mich in einem Stripclub anrührte und mir zeigte, dass er mich liebte. Als meine Depression so schlimm wurde, dass ich sie nicht mehr ertragen konnte. als ich nach 30 Jahren entlassen wurde. Als ich schwanger war, meine Nieren versagte und die Ärzte mir zur Abtreibung rieten. Als ich erkannte, dass ich Hilfe brauche, um meine Pornosucht in den Griff zu bekommen, um meine Ehe zu retten. Als die Ultraschalluntersuchung ergab, dass das Herz meines ungeborenen Babys aufgehört hat zu schlagen. Jesus wurde für mich real als. Das ist eine ganz spannende und tiefe Frage, die wir uns alle stellen sollten. Wann wurde Jesus in unserem Leben real? Am Schluss hat einer die Antwort zusammengefasst in diesem Beitrag und hat gesagt, Jesus wurde für mich real, als ich am Ende war. Spannend und tief, nachdenklich machend. Jesus wurde für all diese Menschen real, als sie an einem Tiefpunkt in ihrem Leben waren. Als sie an einen Punkt gekommen sind, wo sie körperlich, seelisch und emotional an ihrer Grenze waren. Und ganz ehrlich, das ist nicht das, was wir suchen. Das ist nicht das, was wir wollen, wonach wir streben, wo wir unser ganzes Ding reinhängen, dass wir das mal erfahren. Und trotzdem ist es genau der Ort, wo wir echt werden, wo wir merken, wir haben die Dinge eben nicht unter Kontrolle, wir haben sie nicht im Griff, wo Punkte, an denen wir erleben, Dinge brechen weg, die uns Sicherheit gegeben haben, die uns gestützt haben, die uns abgelenkt haben vielleicht ganz oft. Das ist der Ort, an dem viele Menschen Jesus das erste Mal real begegnen. So wie bei Hiob, der am Ende seiner heftigen Geschichte sagen konnte, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Ich liebe diese Stelle, weil ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, die Jesus nur vom Hörensagen kennen. Die wissen Dinge über ihn, die waren in der Kinderstunde, die haben Gottesdienste besucht, die haben Dinge über Jesus gehört, aber sie kennen ihn nicht wirklich. Wir können Dinge wissen über jemand, wir können jemand im Fernsehen immer sehen, das heißt noch lange nicht, dass wir ihn persönlich kennen. Und Jesus will, dass wir vom Hörensagen zu diesem Erleben kommen. Wo wir nicht nur von dem leben, was andere erlebt haben, wo wir tolle Geschichten hören und denken, wow, sondern da, wo er uns ganz persönlich begegnen möchte. Und das muss nicht in der Tiefe sein. Vielleicht ist es auch auf dem Höhepunkt deines Lebens, aber es kann sehr wohl in der Tiefe sein. Und die Erfahrung ist, dass es da oft, dass es einfach oft der Platz ist, wo genau das passiert. Am Ende anzukommen, die eigenen Grenzen zu erreichen. Der Ort ist der Ort, den wir nicht freiwillig aufsuchen, aber es ist der Ort, an dem wir Gott begegnen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Mein dritter und letzter Punkt ist Gottes Kraft in deiner Schwachheit. Ich möchte gerne ein paar Beispiele erzählen, die so zusammenhängen auch mit dem, was wir erleben können, wenn wir an schwierigen Punkten in unserem Leben sind, vielleicht auch an Tiefpunkten angekommen sind und dann erleben, dass Gott genau da zu finden ist. Ich weiß nicht, ich habe mich in der letzten Zeit viel auch mit Erweckungsgeschichte beschäftigt und ich weiß nicht, wem Catherine Kuhlman was sagt. Ist auch eine Erweckungspredigerin gewesen, die von 1907 bis 1976 gelebt hat. Und ich habe heute und in den vergangenen Jahren immer wieder Zeugnisse gehört von Menschen, die ihre Veranstaltungen besucht haben und die dort Gott so kraftvoll erlebt haben, dass das bis heute Einfluss auf ihr Leben und auf ihren Dienst hat. Die hat Hallen gefüllt mit Menschen. Manchmal wurden Menschen schon geheilt, wie sie nur Platz genommen haben in den Veranstaltungen. Da ging der Gottesdienst noch nicht mal los. Da waren noch keine Worte gesprochen, da gab es noch keinen Lobpreis, da hat sie noch nicht angefangen zu dienen. Und Menschen sind angerührt worden, sind geheilt worden, sind befreit worden. Eine ganz starke Frau Gottes. Aber wenn du in ihre Biografie reinschaust, dann siehst du einen guten Start gemacht, Und dann sind Dinge völlig daneben gegangen. Ein Mann geheiratet, die Ehe ist nicht gut gegangen, der Ruf war ruiniert. Frauen hat man sowieso zu der Zeit nicht gerne predigen gehört. Und dann noch eine geschiedene Frau, es war ein absolutes No-Go. Es war geistlich ein Totschlagargument, da hast du keine Chance mehr gehabt, nirgends, nirgends. Wurde die Tür verwiesen, man hat sie nicht mehr haben wollen. Und dann ist sie an diesen Punkt gekommen von inneren Zerbruch und hat gesagt, Jesus, ich lege dir diesen ganzen Zerbruch hin. All das, was nicht funktioniert hat, wo ich versagt habe, wo andere versagt haben. Und das, was ich habe, das gebe ich dir. Mach du was draus. Und sie hat angefangen, ein wirklich an den Heiligen Geist hingegebenes Leben zu leben. Sie hat einen hohen Preis bezahlt und hat angefangen und die Leute haben ihre Versammlungen gestürmt. Ich habe Videos gesehen, wo die Türen aufgingen und die Leute sind reingerannt, um Plätze zu kriegen. Und ich dachte, das hat mit diesem Zerbruch auch zu tun, den sie erlebt hat. Wisst ihr, wir sehen so oft, wow, da war jemand bekannt, da hat jemand was Tolles. Aber die Geschichte, die dem vorangegangen ist, diesen Punkt, sich Jesus völlig hinzugeben, nicht mit Wenn, nicht mit Aber, nicht mit Bereichen im Leben, die wir zurückhalten oder wo wir halt doch unser eigenes Ding machen, sondern diesen Ort von Zerbruch, wo wir echt werden und wo wir sagen, Jesus, du bist alles, was ich habe. Du bist alles, was ich brauche. Das ist ein Ort, wo unglaubliche Kraft Gottes kommt. Und ich finde es sehr, sehr spannend, das in ihrem Leben gesehen zu haben, in Anführungszeichen. Ich habe ja nur darüber gelesen und einige Dinge geschaut. Aber ich finde es so interessant, in die Biografien von Menschen hineinzuschauen, schauen, welche Wege sie gegangen sind. Und da, wo Gott gesegnet hat, da gab es immer diesen Punkt der völligen Hingabe an Jesus. Sie hat einmal gesagt, don't grieve the Holy Spirit, he is all I have. Also betrüb nicht den Heiligen Geist, weil er ist alles, was ich habe. Ruf kaputt, Ehe kaputt, Dienst kaputt. Das Einzige, was ich noch habe, ist Jesus. Das Einzige, was ich noch habe, ist der Heilige Geist. Und es war wie eine Landebahn für Gottes Wirken. Wie genial. Sie hat einmal gesagt, ich muss gerade übersetzen, also über so viel wie, ich habe alles von mir hingegeben, wirklich alles. Und in diesem Moment, wo ich alles hingelegt habe, habe ich zum ersten Mal realisiert, wie es anfühlt, wenn Gottes wahre Kraft kommt. Ich habe ein bisschen reingelesen in die Geschichte von Carol und John Arnott. Das sind die Pastoren gewesen der Toronto-Erweckung. Und auch da Zerbruch, Dinge, die nicht funktioniert haben und dann dieser Punkt, wir geben uns völlig hin und egal, was die Leute sagen und wenn keiner kommt, wir machen trotzdem weiter und Gott hat einfach gesegnet. Und es müssen ja nicht immer die Riesenbrüche sein und die ganz schlimmen Dinge, die passieren. Manchmal sind es einfach Momente, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, wo wir merken, wir stoßen an unsere Grenzen, wo Dinge uns herausfordern, wo Dinge schwierig werden. Vielleicht ist es manchmal einfach die eigene Unsicherheit zu überwinden, Mut aufzubringen, einen gewissen Schritt zu gehen, zu glauben und vertrauen, dass Jesus wirklich da ist, wenn wir uns aufs Wasser wagen. Ich kann mich an einige Momente in den letzten Jahren erinnern, wo ich zu Diensten war, wo ich gedacht habe, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mitbringe, was ich hier brauche. Und gesagt habe, Jesus, du bist der Einzige, der mir noch helfen kann. Ja, du bist der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann. Ich vertraue auf dich, dass du mit mir bist und dass du mich berufen hast und dass du mich beschenkst mit allem, was ich brauche. Ich kann mich erinnern an Veranstaltungen, wo wir von vorne in die Menge rein prophezeit haben, öffentlich, wie ich das erste Mal gemacht habe. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht vor Angst, ja, weil ich dachte, boah, das ist alles auf Video danach. Und wenn so und dann gemerkt habe, Jesus, okay, ich brauche dich, ich werfe mich auf dich mit allem, was ich habe, weil ich merke, meine Hände sind leer. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott kommt und die Hände füllt und gibt. Und danach weißt du, es hat nichts mit dir zu tun, ja, sondern es ist Gottes Kraft, die wirkt. kann mich erinnern an die Krankheitsphase von Michael vor 1,5 Jahren, wo es ihm sehr, sehr schlecht ging und wo es ja wirklich fast einen Zusammenbruch gab und wo wir Gott wirklich so intensiv gesucht haben, jeden Tag, wo wir uns hingesetzt haben, jeden Tag gebetet haben, Lobpreis gemacht haben, Bibel gelesen haben, gute geistliche Bücher gelesen haben und gesagt haben, Gott, mit allem, was wir sind, werfen wir uns auf dich. Und wir halten dran fest, dass du ein Gott bist, der heilt. Wir halten dran fest, dass du ein Gott bist, der gut ist, auch wenn wir die Umstände nicht verstehen, auch wenn wir gerne übernatürliche, schnelle Heilung gehabt hätten, die in der Weise nicht kam. Aber wir haben uns entschieden, wir bleiben dran und unser Leben soll Gott ehren in den Höhen und in den Tiefen. Und ich glaube, dass wir so eine intensive geistliche Zeit als Paar miteinander und mit Gott davor und danach nicht mehr hatten, wie in der Phase, die wir uns natürlich freiwillig niemals ausgesucht hätten. Aber dann ist sie da und dann geht es darum, das Beste draus zu machen, Gott zu suchen, mit allem, was wir sind und haben, uns auf Gott zu werfen. Und dann erlebst du, wie Jesus real wird in deinem Leben. Und das wünsche ich uns allen von ganzem, ganzem Herzen. Gott braucht nicht unsere Stärke. Wir brauchen ihn nicht davon zu überzeugen, wie gut wir doch sind, wie geistlich wir doch sind und dass wir dieses und jenes verdient haben. Was er braucht, um seine Kraft durch uns wirken zu lassen, ist unsere Schwachheit zuzugeben und ihn zu bitten, da hineinzukommen. Es braucht die völlige Hingabe und Abhängigkeit zu ihm, dass er in seiner Kraft wirksam werden kann. Ich hatte letzten Sonntag im Gottesdienst diesen Eindruck aus 2. Korinther 12, Vers 9 und ich möchte es nochmal lesen und zum Schluss aufgreifen. Da heißt es, und er hat zu mir gesagt, Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Was für ein krasser Text. Was für ein krasser Text. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Was braucht Gott? Nicht unsere Stärke, sondern das Zugeben unserer Schwachheit. Er braucht ehrliche Menschen. Er braucht Menschen, die ihre Schuld vor Gott bekennen, dass er kommt und reinigt und dass er mit seiner Kraft wirken kann in unserer Schwachheit. Und ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen einlädt, unsere Armut vor Gott zu bekennen. Auch unsere Schuld zu bekennen, wenn wir gesündigt haben. Ich nehme so oft wahr, dass heute so eine Tendenz ist, ach ja, Gott liebt mich und schon alles in Ordnung und ich kann im Prinzip machen und leben, wie ich will. Der Segen ist da. Das stimmt nicht. Die Bibel ist so klar, was Sünde angeht, dass Sünde zerstörerisch ist und dass sie eine Auswirkung auf unser Leben hat. Und Jesus sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir Sünde bekennen, das meint, ich sage, Gott, es tut mir leid. Ich habe versagt, ich habe was getan, was nicht richtig war. Ich bitte dich um Vergebung. Und dann wirst du erleben, wie Gottes Kraft in dein Leben kommt, wie die Kraft seines Blutes wirksam wird, wie Sünde und Schuld weggenommen wird, wie du gereinigt wirst und wie Gott sich verherrlicht, auch in deiner Schwäche. Menschlich versuchen wir, unsere Schwächen immer zu verstecken, vor anderen Menschen und vor Gott selbst. Aber Gott sagt, bring mir deine Schwachheit, egal was es ist. Es gibt nichts, was zu klein ist, nichts, was zu groß ist, nichts, was zu hässlich wäre oder zu schlimm wäre, dass die Gnade Gottes dafür nicht ausreichen würde. Dass das Blut Gottes dahin nicht kommen könnte. Gnade ist wie Wasser, hat jemand gesagt. Sie fließt immer zum tiefsten Punkt. Gnade ist wie Wasser, sie fließt immer zum tiefsten Punkt. So egal, an welchem Punkt in deinem Leben du dich befindest, ob das ein Höhepunkt ist oder ein Tiefpunkt. Egal, welcher Bereich deines Lebens da ist, wo du merkst, da brauchst du Jesus, lad ihn ein. Er ist da und er streckt dir seine Hand entgegen. Und das Einzige, was wir zu einem Durchbruch und zur Veränderung bringen können, ist unsere Schwachheit zu bekennen und ihn in unsere Schwäche einzuladen, damit seine Gnade wirksam wird und damit seine Kraft durch uns fließen kann und zur Vollendung kommt, so wie es in diesem Text heißt. Jesus möchte real für dich werden. Weg vom Hörensagen, weg vom Wissen über ihn, hin zu einer realen Person in deinem Leben, die dich berühren möchte. Und wir wollen gerne beten und ich möchte auch gerne Raum geben, darauf zu reagieren, weil wir hören so viele Dinge und dann gehen wir ins Nächste über und dann gehen die irgendwie wieder verloren. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen da einen Akzent drauf gelegt hat, dass wir in unserer Schwachheit und in den Tiefen unseres Lebens zu ihm kommen sollen. Und dass wir ihn einladen dürfen in unsere Schwäche, dass wir ihn einladen dürfen in die vielleicht auch die Schmerzpunkte unseres Lebens, damit er sich da verherrlichen kann. Und ich lade euch einfach mal ein, mit mir aufzustehen. Robert, du darfst gerne ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen und ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht nur will, dass wir Dinge über ihn wissen, sondern der will, dass wir ihn ganz praktisch und real erleben und erfahren. Ich danke dir, dass du ein Gott der Beziehung bist. Und ich danke dir, dass du in der Tiefe in unser Leben blicken kannst. Die Dinge, die wir feiern, aber auch die Dinge, die wir gern vor anderen verstecken wollen. Vor dir, vor Menschen, vielleicht manchmal sogar uns selbst nicht eingestehen wollen, dass diese Schwächen da sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der nicht will, dass wir nach außen eine schöne Fassade haben und innen sind Dinge nicht stimmig, sondern dass du ein Gott bist, der will, dass wir ganzheitlich ihm gehören. Und Jesus, so möchten wir einfach Raum machen heute Morgen und dir unsere Schwächen bringen und dich einladen, dass du in diese Schwächen hineinkommst. Wir wollen sie nicht verstecken, sondern wir wollen sie bekennen und wollen beten, dass deine Kraft ganz real erfahrbar wirksam wird in diesen Bereichen. Und ich gebe uns einfach 3-4 Minuten, wo du mit Jesus im Gespräch sein kannst. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht persönlich. Dann darfst du ihn mit einfachen Worten in dein Leben einladen. Du darfst ihm sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dich kennenlernen. Vergib mir meine Schuld. Reinig mich von aller Ungerechtigkeit. Füll mich mit deinem Geist. Und du darfst erleben, wie Jesus kommt. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und es geht darum, dass er in Tiefpunkte deines Lebens hineinkommt, dass er in Schwächen deines Lebens hineinkommt. Dann will ich dir jetzt die Gelegenheit geben, in einem persönlichen inneren Gespräch Jesus einzuladen, da hineinzukommen, ihm diese Punkte deines Lebens hinzulegen und das zu erleben. habe den Eindruck, dass Jesus sich freut. Dass Jesus sich freut über diejenigen, die ihn einladen, in die Schwäche hineinzukommen. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus kommt in Unsicherheiten, dass er kommt in Eheprobleme, dass er kommt in finanzielle Herausforderungen, dass er kommt in deine ganz persönliche Schwäche und deinen ganz persönlichen Tiefpunkt und dass er sich dort mit seiner Kraft verherrlichen will. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir lieben dich und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der so anders ist. Danke, dass du kein Interesse hast an der Fassade. Danke, dass du kein Interesse hast an Masken, an etwas, was nach außen anders wirkt, wie das, was wirklich ist. Danke, dass du ein Gott bist, der in die Tiefe unserer Herzen blickt, in die Tiefe unseres Seins möchte. Und Jesus, danke, dass du an diesem Ort real erfahrbar für uns wirst. Und ich bete, wenn nur ein einziger da ist heute, der dich noch nicht real erlebt hat, dass du mit deiner Kraft auf ihn oder auf sie kommst und dass du in den nächsten Tagen und Wochen zeigen wirst, dass du real bist, Jesus.